Es stimmt, dass andere Präsidenten auch an der Präsidentschaft verdient haben, aber keiner in diesem Ausmaß. Also das ist wirklich, das gab es noch nie. Das ist eine veritable Einnahmequelle für ihn, dass überall, wo er hinfährt, wenn es in seinen Hotels, in seinen Anlagen stattfindet, dann verdient er da damit Geld. Das zieht sich so ein bisschen durch wie so ein roter Faden durch seine Unternehmungen. Also die müssen nicht unbedingt Gewinn machen, manche sind sogar pleite gegangen, aber er hat viel Gewinn gemacht, er hat da viel Geld rausgezogen.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Als Präsident bekommt er offiziell $400,000 pro Jahr. Aber Donald Trump verdient mehr, deutlich mehr. Und nicht nur er, sondern auch seine ganze Familie. Sagt unter anderem das Magazin Forbes, das die Vermögenswerte der wohlhabendsten Menschen der Erde ermittelt. Demnach hat er seit Beginn seiner zweiten Amtszeit ein Plus von $2 Milliarden gemacht. Sein Vermögen liegt damit jetzt insgesamt bei 6,6 Milliarden. Trump habe eine, Zitat, Formel gefunden, wie er von der Politik profitiere, so das Magazin weiter. Und jetzt häufe er Milliarden an. Mit seinem Immobilienbesitz, seinen Golfplätzen, mit allem, was seinen Namen trägt. Mützen, Steaks, Parfüms, Bibeln, Turnschuhen, mit Kryptowährungen und der börsennotierten Trump Media und Technology Group. Was davon ist erlaubt, was nicht? Wo gibt es womöglich Interessenskonflikte? Und wie haben das Präsidenten vor ihm gehandhabt? Darüber spreche ich mit dem New York-Korrespondenten und Podcaster von Burger und Bier, Bastian Hartig. Ganz herzlich willkommen bei The White House, Bastian.
Hallo, danke für die Einladung, freut mich.
Ja, ihr hört es, ich klinge immer noch nicht wie das blühende Leben, aber mir geht's deutlich besser. So, Bastian, jetzt müssen wir erstmal erklären, wo wir hier sind. Und zwar im Trump Tower in Manhattan, 58 Etagen, direkt neben dem historischen Tiffany House. Und hier ist alles vom Feinsten. Auch ziemlich gut besucht und ziemlich laute Musik im Hintergrund. Es gibt Trump-Pizza, Trump-Suites, Trump-Café, Trump-Grill. Das Atrium aus Marmor, rosafarben, würde ich sagen, oder? Und klar, mit jeder Menge Goldverzierung. Was fällt dir noch auf oder was hat dich auch überrascht?
Ja, du hast schon gesagt, der absolute Trump-Overkill hier. Also wir sind hier im Herz des Trump-Imperiums und man merkt es auch, ich schaue hier auf das Wappen der Trump-Familie. Keine Ahnung, wie alt es ist. Auf jeden Fall hängt es da an der Wand. Und was mir auffällt oder was ich war ja noch nie hier. Ich muss ja sagen, das ist das erste Mal. Ich war schon oft davor gestanden und habe es gefilmt und alles Mögliche. Aber ich war noch nie wirklich hier drin. Und also was ich sehen wollte, ist eigentlich, du hast das Marmor schon angesprochen oder den Marmor schon angesprochen, der an der Wand ist und am Boden ist überall, der so rötlich so eine rötliche Farbe hat. Und da habe ich gelesen in seinem Buch The Art of the Deal hat er darüber sich lang und breit ausgelassen, wie es dazu kam. Und zwar hat wohl er und Ivana, also seine erste Ehefrau, die haben da ganz viele so Samples bekommen, so von verschiedenen Marmor, verschiedenen Maserungen und Farben und so. Und das ist ihm anscheinend auch ins Auge gestochen. Und da hat er gesagt, das gefällt ihm. Und dann wurde da wohl, wo auch immer das herkommt, ein halber Berg abgetragen, hat er gesagt, weil nämlich es da ganz viele so Platten gab, die ganz große weiße Einschlüsse hatten und das hat ihm nicht gefallen und dann hat er da, mussten immer mehr abgetragen werden, bis er dann genügend Platten gefunden hat, die seiner Meinung nach schön genug waren, damit sie es verdient haben, hier an die Wand und auf den Boden gemacht zu werden und jetzt, das sehen wir jetzt hier und das ist also wirklich, ich weiß nicht, also es muss einem gefallen, ich finde, es sieht ein bisschen altmodisch aus, aber gut, der Turm ist ja auch nicht ganz neu.
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ja, und ich sitze schon eine Weile hier und es ist auch echt viel Sicherheitspersonal da. Und als ich den Kellner eben gefragt habe, ob er denn vielleicht die Musik zumindest etwas runterdrehen könnte, standen da gleich 3 Security-Männer hinter mir und haben gefragt, ob es denn ein Problem gäbe. Ich so, nein, ist alles gut. Es geht wirklich nur um die Musik. Der Trump Tower ist ja der frühere Hauptwohnsitz von Donald Trump, bevor er dann nach Mar-a-Lago, also nach Florida gezogen ist. Und nicht nur in ganz Amerika, sondern auch weltweit soll es ja immer mehr von diesen Wolkenkratzer geben, auch in Australien. Geplant ist nicht ein 5-, sondern 6-Sterne-Hotel an der Gold Coast. Das soll das höchste Gebäude des Landes werden. Ja, und wenn wir schon über Hotels sprechen, dann sind wir ja schon bei der ersten Einnahmequelle des US-Präsidenten, wenn man so will. Und das ist ja nicht unbedingt wenig.
Ja, genau. Und da muss man aber auch dazu sagen, dass die meisten, also der Unterschied zwischen dem Trump Tower und den meisten Hotels oder Gebäuden, Bürogebäuden, Wohngebäuden und Golfplätzen und so, ist ja, dass der Trump Tower ihm tatsächlich gehört. Also es wurden immer noch Schulden drauf und so, aber es ist sein Gebäude und oder seine das Gebäude seiner Firma. Und die anderen tragen ja oft nur seinen Namen. Also er verkauft halt, er lizenziert seinen Namen. Das ist ja eine seiner Haupteinnahmequellen. Das heißt, die Gebäude und die Anlagen bauen andere, aber er klatschen dann seinen Namen drauf. Das macht er ja gerne, hat er jetzt auch jüngst mit dem Kennedy Center gemacht da in Washington D.C. und so. Also das ist ja schon seit langem ein Geschäftsmodell, das er verfolgt, dass er alles unter seinem Namen verkauft. Also die Marke Trump ist sozusagen das, was ihm das Geld einbringt. Du hast es schon gesagt, diese ganzen Produkte, die es unter dem Namen Trump gibt, also Wodka gibt es gibt Trump-Bibeln, es gibt Trump-Gitarren, es gibt Trump-Bücher, es gibt Trump-Uhren, es gibt Trump-Parfum, also es gibt wirklich alles. Steak gab es mal, ich glaube, die gibt es nicht mehr, glaube ich, also soweit ich weiß. Also und dann gab es auch mal eine Trump-Universität. Die gibt's auch nicht mehr, weil da wurde er dann verklagt wegen Betrug. Also da hat er dann das so angepriesen, dass er da seine Immobiliengeschäftsgeheimnisse den Menschen vermittelt, wenn sie da dann ordentlich Kohle abdrücken und da die Kurse besuchen. Und da wurde er dann auf Betrug verklagt. Da soll er sich dann geeinigt haben außergerichtlich und 25 Millionen Dollar bezahlt haben. Und das war dann das Ende der Trump-Universität. Aber also sein Name ist sozusagen sein Geschäftsmodell.
Und dann im Dezember vergangenen Jahres ging unter der Adresse g20.org eine Homepage online, die Trump quasi zeigt, wie er so die Faust in die Luft streckt. Daneben der Slogan Miami 2026, das Beste kommt noch. Trump möchte also gerne, dass sich die Teilnehmer des G20-Gipfels Ende des Jahres in seinem Golfresort treffen. Das ist ja auch ein Prinzip, das eben bekannt ist, dass sich ausländische Staatsgäste und Lobbyisten in seinen Hotels einmieten.
Naja, weil seiner Meinung nach natürlich seine Hotels die besten sind und es natürlich die geeignetsten Orte und Anlagen, dass da die Führer der freien Welt oder auch nicht so freien Welt sich da treffen. Das ist natürlich am allerbesten, wenn es bei ihm passiert. Und natürlich ist es auch deswegen am allerbesten, wenn es bei ihm passiert, weil er dann damit verdient. Ne? Also weil er verlangt natürlich Geld dafür. Also das ist ja auch jedes Mal so, wenn er jetzt zum Beispiel nach Mar-a-Lago fährt, seinen Wohnsitz in Florida, wo er jetzt die meiste Zeit verbringt, wenn er nicht gerade im Weißen Haus ist, dann müssen natürlich die ganzen Secret Service Leute und alle, die da so mitreisen, die müssen dann natürlich bezahlen. Also das bietet die Regierung bezahlt dann. Wir müssen dann für die Hotelzimmer bezahlen, müssen fürs Essen bezahlen. Also das ist eine veritable Einnahmequelle für ihn, dass überall, wo er hinfährt, wenn es in seinen Hotels, in seinen Anlagen stattfindet, dann verdient er da damit Geld. Also deswegen ja. Will er natürlich auch, dass die G20 da stattfindet. Erstens ist für seinen Ruf gut, ja, dann heißt es eben Trump, Doral oder wo auch immer das dann stattfinden soll. Und das bringt ihm eben auch Kohle ein.
Und seine Mitarbeiter, die du gerade angesprochen hast, viele, vor allem da hinten in diesem Café, tragen auch seine Käppi. Ich habe mal geschaut, diese berühmte rote, die kostet hier 55 Dollar. Aber diese ganzen Einnahmen mit Käppis und Co. sind ja alles Peanuts im Vergleich zu seinen umstrittenen Kryptogeschäften, die aber natürlich auch für die stärksten Schwankungen sorgen.
Ja, genau. Und man muss auch unterscheiden. Also zum Beispiel dieser ganze Wahlkampf, dieser politische Merch sozusagen, da ist viel auch, was jetzt nicht ihm direkt selber zugutekommt, sondern seinem Superpacks oder seinen Packs, also seinen politischen Organisationen, das ist dann zweckgebunden, darf er dann nur für politische Zwecke verwenden. Aber die ganzen anderen Sachen, die wir vorher gesagt haben, das nimmt quasi seine Firma oder er selber ein. Das ist dann Geld, das er selber ausgeben kann auch wieder, das ihm selber zugutekommt.
Inwiefern gibt es denn jetzt hier die Interessenskonflikte? Auch gerade mit Blick auf die Kryptogeschäfte.
Also da gibt es verschiedene Art und Weisen, wie er mit Krypto Geld verdient. Ich glaube, das Wichtigste ist, diese Kryptofirma World Liberty Financial heißt es. Die wurde gegründet von seiner Familie oder von ihm, bevor er Präsident geworden ist. Und die haben einen Stablecoin aufgelegt. Ein Stablecoin im Vergleich zu Bitcoin, wo der Kurs ja sehr wild schwanken kann, ist es bei Stablecoin so, dass der es immer gleich viel wert sein soll. Also das ist so das Versprechen. Und damit hat man Sicherheit und da fangen die Interessenkonflikte schon an. Also die ersten großen Einlagen, nennenswerten Einlagen, kamen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben für 2 Milliarden Dollar dieses Stablecoin gekauft, ja, und haben das dann direkt weiter investiert, da komme ich gleich dazu. So, und da fragt man sich jetzt natürlich, warum? Also das ist jetzt ganz neu gewesen, da steht eigentlich nichts dahinter, außer dass es eben den Trumps gehört. So. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben natürlich auch politische Interessen, ja, wollen Sachen von der US-Regierung haben, Waffen zum Beispiel oder auch AI-Technologie, Mikrochips, lauter solche Dinge. Und da kann man zumindest sich vorstellen, dass sie sich erhoffen, ja, wenn wir dem jetzt da einen Haufen Geld geben, dann gehen diese Deals vielleicht besser über die Bühne oder einfacher über die Bühne. Und da muss man dazu sagen, dass diese 2 Milliarden Dollar, die muss ich das vorstellen wie so eine Bank. Also die haben die eingelegt und jetzt gehören nicht die 2 Milliarden Dollar der World Liberty Financial, aber die verwalten die. Das heißt, die können die anlegen und bekommen dann eben den Ertrag davon. Und der kann ja beträchtlich sein, ja, wenn man sich 2 Milliarden Dollar ist ja ein Haufen Geld. Und dann geht's direkt weiter. Also dieses USD One, dieses Coin, wurde dann in Binance, das ist diese Crypto Exchange, der weltgrößte Crypto Exchange, also Handelsplatz, wurde das investiert. Und der Gründer von Binance ist Changpeng Zhao. Und der war verurteilt worden wegen Verstoß gegen das Anti-Geldwäsche-Gesetz. Also er hat nicht genügend Anti-Geldwäsche-Maßnahmen ergriffen sozusagen. Und
dann wurde er von Trump begnadigt, oder?
Ja, genau. Dann wurde er verurteilt, ich glaube zu 4 Monaten Gefängnis. Und dann wurde er von Trump begnadigt, ja. Und danach hat dann Binance oder zeitgleich, weiß es nicht genau, hat dann Binance Anreize geschaffen für, wenn man bei Binance USD One kauft. Also dann gab es dann irgendwie so, wie so ein Sale, wenn man irgendwo hingeht und irgendwas ein Sonderangebot ist, dann sagt man ja, buy one, get one free oder so. Ich weiß nicht, was genau die Deals waren, aber so in die Richtung, dass also die Leute sagen, ja, dann kaufe ich, das mache ich doch. Ja, das ist ein guter Deal, das mache ich doch. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Einlagen von den 2 Milliarden Dollar, die ich vorher erwähnt habe, auf 5 Milliarden Dollar angestiegen sind. Also da haben viele Leute haben dann eben Krypto gekauft und dann ist natürlich auch sofort dann diese Verbindung da. Ich meine, das kann man jetzt nicht beweisen, aber ich meine, ja klar, hat er sich die Begnadigung erkauft. Also das steht so, es hat so ein Geschmäckle, wenn man so will.
Und dann gibt es ja noch einen weiteren Fall, Justin Sun. Auch der chinesische Kryptounternehmer war ins Visier der US-Finanzaufsicht geraten. Davon ist jetzt allerdings nichts mehr zu hören, seit Sun sich an den an Trumps Kryptogeschäften beteiligt.
Ja, er war der größte Investor in World Liberty Financial. Also der hat, glaube ich, keine Coins gekauft, aber er hat eben ins Unternehmen investiert. Ich glaube, 75 Millionen Dollar. Und also das liegt halt sehr nahe, die Vermutung, dass man sich da, wenn man nur genügend Geld in die Unternehmungen des US-Präsidenten oder seiner Familie investiert, dass man sich dann das Wohlgefallen des Präsidenten kaufen kann.
Und dann gibt es ja auch noch jede Menge Geschenke, wie beispielsweise die Boeing, die sich das Verteidigungsministerium auf seine Anweisung von Katar hat schenken lassen.
Genau, also das ist ja dieser Boeing-Luxus-Jet. Also Trump beschwert sich ja schon seit langem, dass ihm die Air Force One nicht gefällt. Ja, die ist ihm zu alt, das ist ja auch wirklich schon alt, aber die wird natürlich immer sehr gut in Schuss gehalten, klar. Wahrscheinlich kein Flugzeug der Welt, das besser in Schuss gehalten ist als die Air Force One, aber ihm gefällt es halt nicht. Er hätte ja gern was Neueres, er hätte natürlich was Luxuriöseres gerne, findet halt, dass ihm das ansteht. Ja, also das steht ihm zu. Und da hat Katar gedacht, naja, wir haben doch hier so einen Flieger über, den brauchen wir eigentlich eh nicht mehr so, kostet einen Haufen Geld im Unterhalt und den würden wir das schenken. Und er sagt natürlich, ja klar, den nehme ich. Alle Berater haben gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht. Also erstens sieht es natürlich fürchterlich aus, ist ja klar. Also und zwei, also nicht das Flugzeug, aber halt das geschenkt anzunehmen von einem anderen Land, ja, das Geschäfte macht mit der US-Regierung. Und zweitens muss natürlich dieses Flugzeug erstmal umgebaut werden. Ich glaube, es kostet 1 Milliarde Dollar, glaube ich, das umzubauen, bis dann die ganzen, ich meine, man muss sich vorstellen, die Air Force One ist ja so ein fliegendes Kommandozentrum. Der muss ja quasi immer, wenn er da drin ist, muss er ja immer einsatzbereit sein. Also wenn irgendwas irgendwo passiert, muss er sofort alles machen können von der Air Force One aus, was er auch vom Situation Room aus zum Beispiel im Weißen Haus machen kann. Und Es war ja auch, glaube ich, nach dem 11. September war es ja auch so, dass George W. Bush da erstmal eine Zeit lang in der Air Force One rumgeflogen ist, weil man nicht wusste, was noch sicher ist, ob nicht das Weiße Haus auch noch zum Ziel von Angriffen wird und so. Und dann ist er da ewig lang in der Air Force One rumgeflogen und hat von dort aus natürlich dann das Land regieren müssen und die Situation managen müssen. So, da muss also jetzt viel eingebaut werden, da müssen Sicherheitsvorkehrungen eingebaut werden und pipapo. Und das dauert natürlich jetzt auch, also weiß man gar nicht genau, wann das fertig ist. Zeitgleich sind natürlich auch neue Air Force One im Bau, aber schon seit langem. Und die verzögert sich immer wieder, da ist er auch sehr unzufrieden damit. So, und deswegen hat er sich gedacht, dann nehme ich doch dieses Flugzeug. Und nach seiner Präsidentschaft sollte es dann übergehen zu seiner Presidential Library. Also hat ja jeder Präsident hier so eine präsidentielle Bibliothek, wo dann sein politisches Erbe verwaltet wird und dargestellt wird, sind dann so Museen und dann Stiftungen und so, die dann in bestimmte Sachen sich engagieren. Und dieses Flugzeug soll eben seiner präsidentiellen Bücherei da überschrieben werden. Und da heißt es dann, ja, das hat ja dann, gehört ihm ja dann nicht persönlich, aber da gibt's, das ist so vage definiert, was er mit den Assets von dieser Presidential Library machen kann, dass es da so viele Schlupflöcher gibt, dass das also überhaupt kein Problem ist, glaube ich, dass er dann dieses Flugzeug, solange er lebt, dann noch weiter nutzen kann. Also, das kann man schon als persönliches Geschenk verstehen, auch wenn es offiziell keins ist.
Also Geschenke das eine und relativ neu ist ja das Mediengeschäft. Dazu gehört unter anderem seine Plattform Truth Social. Auch da klingeln ja die Kassen.
Ja, genau. Also Truth Social selber. Das Mutterunternehmen ist Trump Media and Technology, heißt es. Macht keinen Gewinn. Ja, also Truth Social macht keinen Gewinn. Aber Trump ist halt, hat natürlich Hauptaktionär, ja, von diesem Trump Media and Technology. Und da hat er eben viele von den Aktien hat er schon verkauft und hat dadurch also hunderte Millionen schon verdient. Was, oder vielleicht sogar über eine Milliarde, die dann wiederum in Bitcoin investiert worden sind. Also da hat er schon auch einen Haufen Geld verdient, auch wenn das Unternehmen selbst keinen Gewinn gemacht hat. Das ist übrigens, das zieht sich so ein bisschen durch wie so ein roter Faden durch seine Unternehmungen. Also die müssen nicht unbedingt Gewinn machen. Manche sind sogar pleite gegangen, aber er hat viel Gewinn gemacht. Er hat da viel Geld rausgezogen.
Grundsätzlich ist es ja eigentlich üblich, dass US-Präsidenten sich zum Amtsantritt von ihren Investitionen etc. trennen, auch wenn sie jetzt nicht dazu verpflichtet sind. Genauso üblich ist es, dass sie ihre Vermögenswerte einem sogenannten Blind Trust überschreiben. Das heißt, der Eigentümer, also der Präsident, hat keine Kontrolle, kein Wissen mehr darüber, wie sich das Vermögen entwickelt. Trump dagegen lässt ja seine Vermögenswerte größtenteils von Mitgliedern seiner Familie verwalten.
Genau, also vor allem von seinen zwei Söhnen, also von seinen zwei ältesten Söhnen, Eric Trump und Don Jr. Die sind beide Vizepräsidenten, Vice Executive President der Trump Organization, die ja hier in diesem Tower ihren Sitz hat. Und die verwalten das sozusagen. Und er hat jetzt auch gesagt, beim ersten Mal hat er sich dann noch, hat er sich, glaube ich, noch mehr davon distanziert, so als Präsident. Aber er hat jetzt gesagt, ja, aber er hat dafür, das hat ihm niemand irgendwie angerechnet. Und dann hat er sich gedacht, ja, da muss ich es ja auch nicht mehr machen. So, also jetzt ist er quasi nicht selber Chief Executive, sondern seine Söhne. Aber gut, also es hindert ihn jetzt natürlich nichts daran, sich mit denen ständig darüber auszutauschen, was da gemacht werden soll und was nicht. Und wie gesagt, diese Deals, die da gemacht werden, Lizenzierungsdeals in den Emiraten, Saudi-Arabien, was weiß ich wo noch, das sind natürlich alles Deals, die nur deswegen zustande kommen, weil er der Präsident ist. Weil wer will da schon so Milliarden bezahlen, um den Namen, also oder beziehungsweise in Milliarden investieren in Projekte, die dann den Namen Trump tragen, wenn das einfach irgendein Geschäftsmann in den USA ist. Ja, also das ist ganz klar, dass das nur deswegen zustande kommt, weil er der Präsident ist.
Ja, und nicht nur er, sondern eben, wir haben es gesagt, seine ganze Familie profitiert. Nehmen wir auch Melania, Trumps Ehefrau. Die First Lady macht ja seit Wochen Schlagzeilen mit ihrer Dokumentation über die 20 Tage vor der zweiten Vereidigung ihres Mannes. Das Ganze zahlt sich richtig aus. Sie soll damit 28 Millionen Dollar verdient haben. Inwiefern nutzen aber auch seine Söhne, also oder auch andere Familienmitglieder, diese engen Verbindungen zum Weißen Haus?
Ja, genau. Also das ist natürlich, ja, jeder Dokumentarfilmer würde sich wünschen, so ein Budget zu haben, 40 Millionen Dollar Produktion, beziehungsweise dann 28 Millionen Dollar Gage, also Wahnsinn. Und auch da ist es natürlich so, dass das macht jetzt Amazon nicht aus Gutmenschentum oder so, oder weil sie Melania so gerne mögen, sondern die haben natürlich Deals mit der US-Regierung am Laufen und denken sich auch, ja, da ist 40 Millionen Dollar ein geringer Preis, wenn wir dafür Milliarden-Deals mit der US-Regierung machen können. Aber du hast nach den Söhnen gefragt, also zum Beispiel Don Jr., ja, also der hat viele zum Beispiel so Aufsichtsratsposten, die er bekleidet, die, wo er viel Geld verdient, die er nur deswegen natürlich hat, weil er den Namen Trump trägt. Er hat Beraterposten, wo man sich denkt, was soll der beraten? Also er hat jetzt ja außerhalb der Trump-Organisation keine nennenswerte Erfahrung, was so Business angeht, und ist aber trotzdem in allen möglichen Sachen Berater, aber natürlich auch nur deswegen, um halt, weil sich die Firmen dann hoffen, Zugang ja zum Präsidenten, das Ohr des Präsidenten oder zumindest das Wohlwollen des Präsidenten dazu haben. Eric ist, glaube ich, mehr involviert in die Trump-Organisation selber. Und dann haben wir ja auch noch Jared Kushner, ist jetzt kein Sohn von Trump, aber sein Schwiegersohn. Und den sieht man ja häufig, weil er in allen möglichen Krisen ständig vermittelt. Also im Iran, in Gaza, in der Ukraine. Also das alles hat alles sein Portfolio. Er schaltet sich da ein. In der ersten Präsidentschaft von Donald Trump war er dann wirklich noch Teil der US-Regierung, war ja im Weißen Haus und war dann da auch für den Nahen Osten eben hauptsächlich zuständig und hat in der Zeit sehr viele Kontakte geknüpft in die Region. Also gerade zu Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und so. Und die nutzt er jetzt, um da Immobiliendeals zu machen, aber auch für seine Private Equity Gesellschaft, die er betreibt, die er verwaltet, wo auch dann eben so diese Golfstaaten sehr viel, also Milliarden teilweise investiert haben. Und davon profitiert er natürlich. Da verdient er davon, da kriegt er dann nach einem bestimmten Zeitraum einen Cut, also so und so viel Prozent und jetzt im Laufenden natürlich auch eine Gage und so. Also da verdient er wirklich viele Millionen damit, und das hat halt auch direkt mit der Präsidentschaft von seinem Schwiegervater zu tun.
Mit dem Family Business verstoße Trump gegen die sogenannte Vergütungsklausel in der US-Verfassung. Das sagen zumindest Verfassungsexperten. Was ist da dran?
Ja, die Frage ist ja eher so, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja? Also wer soll das zur Anklage bringen? Der Kongress wird es momentan nicht sein. Das kann sich vielleicht ändern, wenn jetzt dann die Zwischenwahlen stattfinden und die Republikaner da unter Umständen dann die Mehrheit im Kongress verlieren sollten. Dann wird es diese Untersuchungen geben. Dann die Demokraten werden, dann sollten sie die Mehrheit bekommen, sicherlich so Untersuchungen in die Richtung anleiern. Und davor hat Trump ja auch Angst. Ja, also dafür hat er auch selber gesagt, also wenn wir die Zwischenwahlen verlieren, dann werde ich wieder impeached. Ja, und mal schauen. Aber er hat zumindest diese Angst besteht. Und dann genießt er ja weitgehend seit dem Urteilsspruch des obersten Gerichtshofs, genießt er ja weitgehende Immunität für alles, was er als Präsident in seiner Funktion als Präsident tut. Und was das genau umfasst, das ist ja auch noch nicht so ganz klar. Also ist die Frage, ob er da jemals dafür belangt werden kann, also steht in den Sternen, würde ich mal sagen.
Aber es gibt in jedem Fall viele Vorwürfe, und mit diesen Vorwürfen ist Donald Trump auch nicht allein. Bill Clinton beispielsweise war als Gouverneur in ein dubioses Immobilienprojekt verstrickt. Später wurde der Clinton Foundation vorgeworfen, fragwürdige Gelder angenommen zu haben, übrigens auch von Saudi-Arabien und Katar. Joe Bidens Sohn Hunter hat Geld im Namen des Vaters verdient. New Yorks Bürgermeister Eric Adams, dessen Parteizugehörigkeit je nach Interessenslage schwankt, ist nur einem Korruptionsprozess entkommen, dank Donald Trump, der die Anklage hat annullieren lassen. Also ist das hier in den USA alles gefühlt gang und gäbe?
Naja, also ich würde mal sagen, es stimmt, dass andere Präsidenten auch an der Präsidentschaft verdient haben, aber keiner in diesem Ausmaß. Also das ist wirklich, das gab es noch nie. Also es ist auf jeden Fall ein Haufen Geld, und in dieser Größenordnung und auch mit dieser, ich sage jetzt mal, ja, Unverschämtheit, ja, mit dieser Schamlosigkeit, das gab's noch nie. Also, dass da die damit verdient haben, okay, das wird wahrscheinlich immer schon passiert sein in gewissem Ausmaß, aber so wie Donald Trump es macht und dann auch so ganz offen. Also, so nach dem Motto, ja, wenn ich's offen mache, dann ist ja nichts Schlimmes dabei, dann weiß es ja jeder. Dann darf ich's ja, so ungefähr. Also, das ist so die Herangehensweise, und so unverschämt, das ist tatsächlich zum ersten Mal so.
Sagt Bastian Hartig. Besten Dank für das Gespräch.
Danke dir, hat mich gefreut.
Das war die aktuelle Folge von The Wild House. Die nächste gibt es kommenden Dienstag, also spätestens kommenden Dienstag. Im Falle von Breaking News melde ich mich wie gewohnt früher zurück. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.